Noch nicht so richtig. Wird's besser?
Schön. Halleluja.
Das gibt einen Rückkopplungseffekt. Da haben wir dann irgendwann Pfeifen hier. Herr, wir danken dir jetzt für dein Wort. Danke, dass dein Wort uns erbaut und danke, dass dein Wort uns hilft, gläubiger zu werden und freudiger zu werden und dass es so kostbar ist und so schön. Danke für das Alte und das Neue Testament. Danke für die Tora. Danke für die Geschichtsbücher, für die Propheten, für die Psalmen, für die Sprüche. Danke für jedes Buch in der Bibel. Danke für die wunderbaren Evangelien, wo dein Wort, was du gesprochen hast, hier zu uns als Mensch, so wunderbar konserviert ist und es uns heute Kraft und Freude und Wegweisung gibt. Danke für die Briefe, für die Apostelgeschichte. Danke für die wunderbare Offenbarung, die uns nochmal richtig das Ganze so besiegelt, was wir aus der Bibel gelernt haben. Ich danke dir für dein Wort und ich freue mich, Herr, dass wir heute aus deinem Wort ein paar Sachen lesen dürfen. Amen. Halleluja. Liebe Geschwister, erstens mal Respekt. Wo ist der Dominik? Das ist schlecht. Wo ist er denn hin? Kommt er wieder? Ich wollte ihm nämlich sagen, gut gemacht. Richtet es ihm aus. Und lieber Andreas und liebe Gemeinde, ihr habt es gut gemacht. Ja, der eine kommt, der andere geht. Ihr habt es gut gemacht. Also liebe Jugendlichen, richtet es ihm das aus. Es ist total gut, Sünde zu bekennen. Und Unzucht ist eine heftige Sünde. Es gibt kleine und große Sünden, wisst ihr das? Jeder sagt, es gibt Leute, die sagen, Sünden, ist doch egal, ob du jetzt sowas ganz Kleines machst oder ob du Unzucht treibst oder ob du Menschen umbringst, Sünde ist Sünde. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt Sachen, die gehen einfach nicht. Und es sind Sachen, die belasten dich und die, das sind so die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, aber es gibt massive Sachen und dazu gehört Unzucht. Und ich finde es ganz super, erstens mal, dass ihr das ganz öffentlich macht und dass der Dominik das bekannt hat, dass der Andreas für ihn gebetet hat. Und es ist total gut, dass ihr ihm allen vergeben habt. Und jetzt ist er nicht da. Wo ist er denn? richtet es ihm aus. Es ist sehr, sehr gut und es ist ein Respekt, wirklich, dass er das öffentlich macht, dass er das bekennt. Und es ist ganz wichtig, dass man sich sein Gewissen bewahrt, auch wenn es schlecht ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte das sagen, wie das bei uns leider läuft. Das ist gar nicht schön, aber wir sind ja eh vernetzt und es ist eh alles offenbar. Es ist doch eh alles klar. Bei uns gibt es auch viel Unzucht, aber wir gehen nicht die Sachen nicht an. Und es ist total traurig. Und zum Beispiel ein Bruder, ihr wisst zum Glück nicht, wen es ist, das ist auch nicht so eine Sache. Der ist auch in Unzucht gefallen und hatte am Anfang ein total schlechtes Gewissen. Das hat ihn richtig zerrissen und das war so schlimm für ihn. Es war so schlimm für ihn, das hat er auch bekannt, erst einmal, dass es so ist. Und dann habe ich ihn geschimpft und habe gedacht, das ist ein No-Go, du musst umkehren. Das konnte er nicht. Aber dann kam die Gemeinde und hat gesagt, das ist doch alles nicht so schlimm. Ja, das ist doch alles nicht so schlimm. Gott ist doch Liebe. Gott ist doch gestorben für deine zukünftigen Sünden und für alles. So viel Buße brauchst du doch gar nicht tun. Und die Sache wurde nicht angegangen. Und ich sage euch was, die Sache gärt weiter. Und ich habe deswegen auch aufgehört. Ich habe dann aufgehört. Ich habe gesagt, da kann ich nicht mehr mitmachen. Seitdem predige ich nicht mehr und leite auch keinen Lobpreis mehr. Keinen Lobpreisabend mehr und habe mich da zurückgezogen, weil so geht's nicht. Das wollte ich nur mal ganz öffentlich sagen. Gell? Und deswegen Respekt, dass ihr das hier angreift und Respekt von Dominik, dass er das öffentlich macht und dass er sich ein Gewissen bewahrt. Mich davor, ich habe es noch schnell nachgeschaut, 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 19. Weil was mittlerweile ist, dass dieser Bruder, und ich weiß, dass es kein Einzelfall in unserer Gemeinde ist, dass er das jetzt einfach so beschönigt und dieses zarte Gewissen, was er am Anfang noch hat, einfach ja, was, über Bord wirft. Und das ist schlimm. Es ist schlimmer, dass man sündigt, aber es ist noch schlimmer, wenn man sein schlechtes Gewissen irgendwie wieder so zurechtbringt, dass man damit leben kann. Und er lebt weiterhin mit einer Frau zusammen und sind nicht verheiratet, die Frau ist auch nicht gläubig und es ist kein Einzelfall. 1. Timotheus 1, Vers 19. Es ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber es geht jetzt nur um diese Aussage. Indem du den Glauben bewahrst, lieber Timotheus, also Paulus ermutigt ihn, und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Seht ihr das? Also, du sündigst und du hast ein schlechtes Gewissen, dann komm und bekenne es, lass für dich beten, der Herr vergibt dir, die Gemeinde vergibt dir und dann wird dein Gewissen wieder gut, aber versuch nicht, dein schlechtes Gewissen von dir zu schmeißen, dein gutes Gewissen von dir zu schmeißen und einfach zu sagen, das passt schon alles. Okay, vielen Dank. Es wird heute ein langer Gottesdienst, weil wir haben ja jetzt auch schon viel Zeit verbracht und jetzt kommt noch die Predigt. Hat jemand einen Schweinebraten im Ofen schon? Dann möchte ich euch sagen, der wird heute knusprig. Ja, der wird heute knusprig. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Es geht um das Thema Nachfolge und so wie ich gehört habe, waren so die letzten Themen daraufhin aufgebaut. Stimmt das? Könnt ihr euch noch erinnern, um was es letztes Mal ging und vorletztes Mal? Um? Taufe, gut. Ja, dann passt es ja auch. Also, Andreas hat mir gesagt, ich soll über Nachfolge predigen. Über Nachfolge. Mit anderen Worten, Christsein ist nichts Statisches, sondern man ist unterwegs. Das ist einmal der Grundgedanke. Man folgt nach. Und da möchte ich am Anfang aus dem Kapitel 35 des Propheten Jesaja ein paar Verse vorlesen, die mit dieser prophetischen Sprache sehr schön zum Thema Nachfolge passen. Ja. Und zwar ab Vers 6. Ach, ab Vers 5, weil es so schön ist. Jesaja 35, ab Vers 5. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Erstmal so weit. Dieses Wort hat sich erfüllt in Jesus Christus. Sind Blinden die Augen aufgetan. Heute habe ich gelesen von 10 Aussätzigen, die geheilt worden sind. Baff, Lepra, unheilbare Krankheit. In einem Nu, rein. Taube hören, Lahme springen. Halleluja. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Stellt euch vor, Wüste, habt ihr die Wüste vor Augen? Und auf einmal blubbert's, überall kommen Wasserquellen. Ist das nicht schön? Könnt ihr euch das vorstellen, so bildlich? Ja? Und überall, wo Wasser ist, fängt dann natürlich auch das Gras zum Sprossen an und Schilf und Pflanzen und so weiter. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg. Elberfelder, nicht irgendeine Wischiwaschi-Übersetzung, das ist ein stumpfes Schwert, das Werkzeug, das stumpf ist, das ist das Schlimmste für einen Handwerker. Glaubt es? Wir brauchen echte Übersetzungen und nicht so eine Wischiwaschi-Übersetzung. Bitte, letztes habe ich jedes Mal gesagt, ihr kommt nicht weiter mit dem Zeug, haut es weg. Kauft euch eine richtige Übersetzung. Okay. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg. Und er wird der Heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Für sie. Ja? Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Kein Löwe wird dort sein und kein reißendes Tier wird auf ihm hinaufgehen, noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. So weit, so gut. Wir werden nachher noch ein Stück weiterlesen. Die Wüste ist ein Bild, ich sage es mal vorweg, ohne es und werde es nachher erst beweisen, ich sage es gleich, wie es ist. Die Wüste ist ein Bild auf unseren derzeitigen Aufenthaltsort als Gläubige. Ich werde es gleich zeigen, warum das so ist. Eine Bibelstelle, die es unterstützt, ist Offenbarung Kapitel 12, wo eine Frau gesehen wird und es ist die Gemeinde bestehend aus Israel und der Gemeinde aus den Heiden, die in der Wüste sitzt und wo der Teufel versucht, böse Sachen ihr hinterher zu spülen. Aber warum ist Wüste ganz klar ein Bild auf unseren derzeitigen Aufenthaltsort hier in diesem Leben? Und ich meine jetzt nicht die Welt, ich meine uns Gläubige. Die Welt ist sowieso ganz woanders. Warum? Weil das Volk Israel ein gutes Vorbild für uns ist. Israel war in Ägypten zuerst, unter der Knechtschaft. Das ist unser Leben, bevor wir Jesus kennenlernen durften. In Knechtschaft, unter der Sünde, unter dem Tod, unter der Sinnlosigkeit, der Einsamkeit, der Krankheit, der Gebundenheit und, und. Das ist Ägypten. Und Mose hat das Volk hinausgeführt durch das Meer, durch das Schilfmeer. Und die Feuersäule war über ihnen. Ja? Und so haben sie den Teufel abgehängt und dieses durch das Meer ziehen und die Feuersäule und Nebelsäule über sich zu haben, ist ein Bild auf die Buße von den toten Werken von Ägypten, die Taufe, die Hingabe und komplette Hingabe an Jesus Christus und den Heiligen Geist, den er uns dann gibt. Es ist ein Sinnbild auf die Wiedergeburt. Was Israel vorgemacht hat, hat jeder von uns nachgemacht. Und jetzt denkt man sich, ja, passt alles. Alles in Ordnung, alles in Butter. Ja und nein. Ja, es ist alles in Ordnung, weil du die Herrschaft des Teufels verlassen hast. Und glaubt nicht, dass es einen neutralen Ort gibt. Wer glaubt sowas noch? Es gibt keinen neutralen Ort auf dieser Welt. Entweder du bist in der Finsternis oder du bist im Licht. Entweder gehörst du dem Teufel, sagen wir es mal ganz klar, oder du gehörst Jesus Christus. Meine nicht, dass du ohne Jesus Christus und indem du so ein bisschen schaust, dass du nichts falsch machst, irgendwie so ein neutrales für dich Leben führen könntest. Unsinn. Die Bibel sagt ganz klar, dass es so nicht ist. Okay, wir haben uns also vom Teufel gelöst. Wir sind jetzt unter der Herrschaft Jesu Christi. Ganz einfach. Und jetzt sind wir in der Wüste. Das Volk Israel kam in die Wüste und das Schlimme war, sie haben sogar ganz am Anfang als erstes, wo sie Durst hatten, bitteres Wasser bekommen. Da hat Gott sie schon mal geprüft. Wie ernst meint sie es denn überhaupt? Wollen sie mir wirklich nachfolgen durch die Wüste? Haben sie gemurrt. Mose hat das Wasser wieder trinkbar gemacht. Das war das Wasser zu Mara. Und dann hat Gott gesagt, jetzt brauchen sie aber wirklich was zu trinken, hat sie nach Elim geführt, 70 Palmen, 12 Wasserquellen, da war wieder alles gut. Ja. Jetzt ist die Frage, warum müssen wir zuerst durch die Wüste kommen, bevor wir ins Land Kanaan kommen? Ihr wisst, dass dann, irgendwann 40 Jahre später, der Nachfolger Mose, Joshua, derselbe Name wie Jesus übrigens, sie über den Jordan ins gelobte Land geführt hat. Warum mussten die 40 Jahre lang dort sein? Gut, 40, das ist ein anderes Thema. Warum mussten sie überhaupt durch die Wüste? Es hätte ja eigentlich viel schneller gehen sollen. Wisst ihr das, dass es schneller gehen hätte sollen? Ja, es lag an den Israeliten, nicht an Gott. Und eine Antwort finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, wo Paulus genau das sagt, was ich gerade eben gesagt habe, nur viel knackigere Worte noch. Warum wir durch die Wüste müssen. Und übrigens nebenbei, die Wüste ist wunderschön, weil wir Wasser immer wieder haben. Das ist doch schön. Wir haben es gerade gelesen. In der Wüste quillt Wasser hoch. Das heißt, schon hier auf Erden haben wir ganz köstliche Dinge. Schon hier auf Erden haben wir den Heiligen Geist. Schon hier auf Erden haben wir das köstliche Wort Gottes. Köstlich. Wir haben hier schon Kraft. Wir haben hier schon Gebetserhörung. Wir haben hier schon Immanuel. Gott ist mit uns. Wir haben hier schon eine ganz herrliche Hoffnung. Das sind die Wasserquellen in der Wüste. Versteht ihr? Habt ihr das verstanden? Und dennoch ist es eine Wüste. So, 1. Korinther Kapitel 10, Vers 1. Die sind aus. Gut. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid darüber, ihr Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen, nämlich das Manna. Das ist das hier im Bild, die Bibel, das Wort Gottes. Und alle denselben geistlichen Trank tranken. Das finde ich, ist ein schönes Bild auf den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Vielleicht hole ich zu weit aus. Ich habe das gestern meiner Frau ein bisschen vorgetragen, hat gesagt, Tilo, du bringst tausend Sachen, das ist viel zu viel. Macht nichts. Es ist ja aufgenommen, man kann es sich danach nachhören. Der Fels war der Christus. Wisst ihr, dass der Fels geschlagen werden musste, damit er Wasser gibt? Mose musste den Felsen schlagen, dass er Wasser gibt. So musste Christus, unser Fels, geschlagen werden, sterben am Kreuz, damit er die Verheißung des Vaters überhaupt geben kann. Ist das nicht schön? An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen. An den meisten von ihnen. Denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit uns nicht nach bösen Dingen gelüstet, wie es jene gelüstete. Ja, in der Wüste sind Dinge passiert, das Volk hat insgesamt 10-mal heftigst gesündigt, heftigst. Und beim 10. Mal hat Gott gesagt, und jetzt langt's. Jetzt kommt keiner mehr ins gelobte Land. Nur 2. Ihr kennt die Geschichte. Wer nicht, höchste Zeit, sie nachzulesen in den 5 Büchern Mose. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, zu essen, zu trinken und sie standen auf zu spielen. Auch, und das war das heutige Thema, lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. 23.000. Im Alten Testament haben wir 24.000. Lustig, ja? Ich weiß nicht, wo die 1.000 sind. Auch in der Septuaginta steht 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Und jetzt kommt's. Alles dieses aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. So, bis dahin. Die Wüste dient also zu was? Die Wüste dient dazu, unser Weg hier auf Erden dient dazu, dass wir die ganze Bosheit, die wir einst gewohnt waren, der ganze Müll, den ganzen Schrott, den wir früher gemacht haben, dass wir es lernen, hier in dieser Zeit dieses Zeug loszuwerden, unsere Sünden. Denn wo geht's hin? Es geht in den Himmel. Im Himmel gibt's keine Sünde mehr. Habt ihr das gewusst? Jetzt ist die Frage, wenn ich noch mit meinen Begierden, Leute, und übrigens fragt es lieber nicht meine Frau. Also mal ganz klar, hier, okay? Wie viel Zinger zeigen nach vorne? Einer, wie viel zeigen zu mir zurück? Ich stelle mich nicht vor über euch und sage, hey, ich bin sündlos, überhaupt nicht. Ja? Ich danke Gott, dass okay, haben wir das beendet, dieses Thema? Ich bin nicht besser als ihr. Aber uns muss klar sein, dass wir unsere Sünden loswerden müssen, bevor wir in den Himmel kommen. Habt ihr daran schon mal gedacht? Weil, was kommt denn in den Himmel erst einmal, wenn wir gestorben sind? Paulus sagt, ich habe Lust, von dieser Welt zu verscheiden und bei Christus zu sein. Der Schächer am Kreuz sagte, Jesus sagte zum Schächer am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wo ist denn der Leib des Schächers und wo ist die Seele des Schächers? Sagt mir das. Der Leib in der Erde, verfallen, und die Seele beim Herrn. So, der Leib wird verfallen, jeder von uns. Die Seele kommt in den Himmel. Wenn jetzt wir in unserer Seele, in unserem inneren Menschen noch voller Lust getrieben sein, voller Stolz, voller Mord, voller Unvergebung, Anklage, Bosheit sind, wie wollen wir dann in den Himmel reinkommen, frage ich euch bitte. Es kommt die Seele in den Himmel rein. Meint ihr, dass wenn ihr in den Himmel kommt, dass ihr ein neuer Mensch seid, dass ihr nicht mehr Thilo heißt, sondern Andreas? Ja, täuscht euch nicht. Wir haben hier eine Aufgabe, uns zu heiligen. Und der darf man sich nicht entziehen. Ob wir es jetzt schaffen oder nicht, da muss ich wirklich sagen, da sagt dann die Bibel auch, Gott ist barmherzig und gnädig. Und sagt zum Beispiel zu mir, Thilo, das hätte ich für dich gehabt, 100%. Du hast es versucht. Du bist auf 3,9% gekommen. Du hast es versucht, komm rein. Das ist so mein Glaube, den ich habe, weil es keiner bis zum Schluss schafft. Aber es wäre falsch zu sagen, nur weil Gott gnädig ist, bleiben wir alle auf 0%. Das ist doch Unsinn. Was ist denn das für ein Himmel, wenn wir mit den ganzen Sünden, mit dem ganzen Mist wieder da oben erscheinen? Habt ihr den Gedanken mal gehabt? Und deshalb mussten von 600.000 Männern, wahrscheinlich waren es vielleicht 3 Millionen Menschen. Wisst ihr, wie viel im Himmel wie viel im Land Kanaan angekommen sind? Ich habe es vorhin schon gesagt. 2. Der Rest musste so lang in der Wüste bleiben, bis er gestorben ist. Und erst die Kinder, die unschuldigen Kinder, die ganzen 10 Sünden der Väter nicht gemacht haben, es waren 10, ihr könnt es nachlesen, ist alles sehr, sehr symbolisch auch. Erst die Kinder durften hineinkommen. Ja. So, Heiligung. Und wir haben vorhin schon gesagt, das Ausharren auf den Herrn ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben eine Kraft, die uns hilft, heilig zu werden. Das ist das Schöne. Das ist die gute Botschaft. Wenn wir uns, es kommt schon wieder viel zu viel. Gehen wir nacheinander vor. Das ist uferlos, da könnten wir jetzt dann wirklich bis Mitternacht predigen. Das mache ich nicht. Ich muss beim Ding bleiben. Ich sage nur, ohne Jesus habt ihr keine Chance, nicht zu sündigen. Mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, schaffen wir es. Amen. Das ist, mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Wäre es Thema. Ich möchte bei dem bleiben, dass die Heiligung ganz ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, unseres Lebens hier auf Erden. Es gibt andere Dinge, gute Werke tun. Es gibt, dass wir verkündigen sollen, dass wir Menschen mitnehmen sollen in den Himmel, rausretten sollen aus der Hölle, klar. Aber Heiligung ist ein zentraler Punkt und um den geht es mir heute und es passt ja sehr gut, wie ich gesehen habe. Hebräer 12, Vers 14. Da steht's. Jagt dem Frieden mit allen nach. Und so weit geht der Psalm 34. Stimmt's? Im Neuen Testament steht noch mehr. Und der Heiligung, der Heiligwerdung. Und jetzt kommt die klare Botschaft, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Gut. Ich denke, das sitzt. Macht weiter, gib dich los. Auch ich, also ich habe zum Beispiel, na, ich sage es jetzt nicht, aber ich habe Probleme. Ich habe tatsächlich Probleme und ich bitte Gott schon seit geraumer Zeit, Herr, hilf mir in diesen Problemen. Es sind ein paar Sachen, die ich jetzt nicht sage, aber ich habe sie. Ich habe sie und ihr habt es auch. Fatal wäre es, wenn ich sagen würde, ach Herr, das passt schon. Das passt schon, du bist ja gnädig, passt ja alles. Meine schlechten Angewohnheiten und sündigen Tendenzen in meinem Herzen. Och, nein, ich glaube, wer sich auf den Weg macht, der ist schon auf der richtigen Richtung und der wird auch vom Herrn belohnt werden und der braucht auch keine Angst haben. Wir sind unter Gnade, versteht ihr? Wir sind unter Gnade und haben die Kraft, die Sünde zu beherrschen. Aber bitte, nehmt es ernst und macht es. So, jetzt kommen wir zum Nächsten. Und zwar, wir gehen nochmal zurück zu Jesaja 35. Wo waren wir denn? Und das ist wunderschön, dieses Kapitel. Ja. Uns muss klar sein, oder wir lesen es nochmal. Vers 8. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Kein Unreiner. Wisst ihr warum? Wir sind auf diesem Weg. Über Jesus heißt ja, ich bin der Weg. Ja, ich bin der Weg und wir sind auf dem Weg. Und kein Unreiner wird auf dem Weg sein. Warum? Weil ihr durch die Buße, euer Sündenbekenntnis vor Gott, die Taufe, Empfang des Heiligen Geistes, weil ihr dadurch rein geworden seid. Auch wenn ihr jetzt noch mit Sünden zu kämpfen habt, das ist auch klar, das wissen wir. Aber wir sind schon rein geworden. Das heißt, vor Gott, Gott sieht dich jetzt erstmal gerecht. Ja? Aber du hast eine Aufgabe, in dieser Gerechtigkeit heilig zu werden. Kann man das so, kann man das verstehen? Also kein Unreiner wird darüber gehen. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige, ja, Dummköpfe oder Leute, die früher dumm waren, aber jetzt Jesus haben. Halleluja. Gell? Selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Kein Löwe wird dort sein, kein reißendes Tier wird auf ihm hinaufgehen. Wisst ihr, wo der Löwe ist? Der Löwe ist der Teufel. Ja? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingt. Kennt ihr das? Hebräerbrief? Okay. Hier heißt es, auf dem Weg ist kein Löwe. Und jetzt kommt das kleine Geheimnis Warum ist denn dann doch von einem Löwen die Rede? Das ist ganz einfach. Ich mache es jetzt mal vor, ganz einfach. Ich gehe diesen Weg. Ich schaue auf Jesus. Wenn ich merke, ich komme wieder ein bisschen weg, dann komme ich wieder hin. So, jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ach Jesus, ist doch alles nicht so wichtig. Und dann sind sie irgendwo, gell? Sind nicht mehr auf dem Weg. Und dann kommt der Löwe und schnappt zu. So, bei massiven Dingen, die dir in deinem Leben passieren, ist es nicht nur, dass du mal einen Menschen umgebracht hast, ja? Sondern es sind Jahre vorher schon Dinge passiert, wo du vom Weg abgekommen bist. Und deshalb ist es auch wieder, lieber Dominik, ich hätte dich jetzt so gern ermutigt, ist es auch wieder gut, richtig Buße zu tun und, wie er es gesagt hat, mein Verhältnis wieder richtig in Ordnung zu bringen. Weil das ist nicht von heute auf morgen gegangen, sondern das ist, denke ich mal, Jahre gelaufen. Und auch wir sind gefordert, auf dem Weg zu bleiben, weil wenn wir von dem Weg wegkommen, kommt der Löwe. Versteht ihr? Und kein reißendes Tier wird auf ihm hinaufgehen, noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Und die Befreiten des Herrn, ja, das sind wir, die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und Zion ist ein Bild auf den Wohnort Gottes im Himmel, ja, dort, wo Gott ist, wo das Thron steht, wo die vier lebendigen Wesen Tag und Nacht heilig, heilig, heilig rufen. Dort, wo die 24 Ältesten niederfallen, ihre Kronen dem Lamm entgegenwerfen. Da, wo Jesus ist. Eine heilige Festversammlung, heißt es, von Myriaden von Engeln, von einer unzähligen Anzahl von Gläubigen, von Geistern der vollkommen gemachten Gerechten, heißt es im Hebräerbrief. Dort gelangen wir hin, nach Zion. Dort gelangen wir hin, wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir den Weg der Heiligung gehen und den Weg der Verkündigung, den Weg des Glaubens und den Weg des Ausharrens. Dann gelangen wir dorthin und es ist so unbeschreiblich viel besser, als was wir hier auf Erden haben. Hier auf Erden haben wir diese Wasserteiche in der Wüste. Aber im Himmel, in Zion, wenn wir vor Gott erscheinen, das ist Kraft und das ist Herrlichkeit und das ist unser Ziel. Und deshalb muss ich jetzt auch mal sagen, ihr kennt es ja, dieses Gewarf. Es ist so schade, dass im Internet ungefähr 99% der Predigten, christlichen Predigten richtig zum Kotzen sind und nur 1% gut. Habt ihr das schon mal gemerkt? Dieses Gewarf von dem, dass Gott will, dass wir hier auf Erden glücklich sind, dass du reich bist, dass du gesund bist, das ist alles Müll. Wenn das dein Ziel ist, wirst du nicht ankommen, versteht ihr das? Wenn du zu Jesus kommst, damit du genug zu essen hast und damit du gesund bist und damit deine Kinder schön brav sind und damit du Karriere machen kannst, wenn das dein Ziel ist, bitte. Meins ist es nicht. Mein Ziel ist Millionen und hunderttausendmal besser. Es ist die Herrlichkeit Gottes, da will ich hin. Versteht ihr? Ich sage euch einen Namen, einen guten Namen, den müsst ihr euch merken. Anita und ich übersetzen gerade ein Buch von ihm, weil er zu dem 1% gehört, was kaum Beachtung findet. Ja? Die 99 Großmäuler im Internet, es ist Gewarf. Hört's auf, verschwendet nicht eure Zeit damit. Aber dieser eine, der heißt, gut aufgemerkt, David Pawson. Ein alter englischer Gentleman, der die Bibel ganz schön, wie damals die Apostel, auslegt. Und der genau das Richtige sagt. Also, falls ihr mal den googeln möchtet, müsst ihr natürlich Englisch können dazu. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir kommen mit Jubel nach Zion. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Halleluja, das ist doch schön, das ist unser Ziel. So, mittlerweile ist uns klar, Christsein ist alles andere als statisch. Es ist ein Weg. Und jetzt noch ein kleines Schmankerl, vielleicht habe ich es schon mal gesagt. Wisst ihr, wie die Christen am Anfang genannt wurden? Und zwar bevor sie Christen genannt wurden und bevor sie Sekte der Nazaräer genannt wurden. Wie hat man zu ihnen gesagt? Ha! Wie hat es gesagt? Sehr schön. Die auf dem Weg sind. In der Apostelgeschichte, und bitteschön, schlechte Übersetzung oder diese Wischiwaschi-Übersetzung, ab in die Tonne, kauft euch was Gescheites. Es steht nämlich nicht drin, sondern nur in der richtigen Übersetzung. Dann heißt es auf dem Weg. Und es steht 8-mal in der Apostelgeschichte. Die auf dem Weg sind. Paulus zum Beispiel heißt in Kapitel 9, da sagt es, und er verfolgte alle, die des Weges wären, sie einzufangen, zu überliefern, von Damaskus nach Jerusalem zu bringen und so weiter. Ja? Die des Weges wären. Das heißt, eines muss uns klar sein. Wir sind auf dem Weg und der Weg führt durch die Wüste. Frage. Wo hat dieser Weg angefangen mit jedem Einzelnen von uns? Wann und wo? Habt ihr einen Startpunkt? Bei der Bekehrung, ja. Der Startpunkt ist dort, wo du dein Leben Jesus gibst. Herzlich willkommen. Schön. Also der Startpunkt des Weges durch die Wüste ist bei unserer Bekehrung. Ganz einfach. Da geht's los. Vorher geht's nicht los. Und dann gehen wir durch die Wüste und dann haben wir gesagt, der Weg endet, wenn wir im Glauben, in Freude, in Kraft, in Zuversicht, mit einem großen geistlichen Sparbuch, was wir angesammelt haben hier auf Erden, vor Gott erscheinen und er sagt, komm herein. Mein treuer und kluger oder guter Knecht, komm herein in die Freude deines Herrn. Dann endet er. Oder, wenn der Herr wiederkommt, zack, und das Ende der Welt kommt und wir verwandelt werden. So, da endet dieser Weg. Gut, und jetzt ist die Frage, die übrigens auch dieser hochgeschätzte, von uns neu entdeckte David Pawson, deswegen bin ich da ganz weg noch von diesen Sachen, die er da so predigt, sagt, wie schaut es denn mit unserer Errettung aus? Ab wann sind wir errettet? Und das ist tatsächlich eine knifflige Frage, die man weder mit Ja noch mit Nein beantworten kann. Oder wann sind wir errettet? Also wenn wir in Ägypten sind oder im alten Leben, was ist dann mit uns? Kinder der Hölle, ganz einfach. Es gibt keine, nichts dazwischen. Okay, wir bekehren uns. Und jetzt wirklich provokative Frage, sind wir dann schon vollkommen erlöst und errettet? Ja. Genauso geht es mir nämlich auch. Ich muss diese Frage mit einem klaren Jein beantworten. Die Frage ist mit einem klaren Jein zu beantworten. Wenn du nach deiner Bekehrung am nächsten Tag stirbst. Weil für den einen dauert der Weg nur so lang, für den anderen dauert er sehr lang. Wer hat den kürzesten Weg gehabt? Der Schächer am Kreuz, der Räuber am Kreuz, ein Mörder und Räuber mit Jesus gekreuzigt. Herr, sei meiner Seele gnädig. Oder wie sagt er, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Er hat sich bekehrt. Eine Stunde später war er tot. Und wo ist er? Er ist im Paradies, weil Jesus hat es ihm versprochen. Okay? Für andere dauert es sehr lang. Einer, für den es zum Beispiel sehr lange gedauert hat, war der Johannes, der Apostel, der noch mit 90 Jahren die Offenbarung empfangen hat und niedergeschrieben hat. Was für ein Segen für uns. Lest die Offenbarung, es ist köstlich. Gell? Für den hat es sehr lang gedauert. Ich habe einen Freund gehabt, der Ingo, gell? Der hat sich bekehrt, da war ich auch noch ein junger Mann, der wäre jetzt ungefähr so alt wie ich, oder ein bisschen jünger. Der hat sich bekehrt und war Feuer und Flamme für Jesus. Feuer und Flamme. Und hat gepredigt und auf den Straßen evangelisiert und gebetet und gefastet und die Bibel studiert. Der war so richtig entzündet, so wie wir es immer sein sollten. Der war ein Vorbild für mich, auch schon damals. Eines Abends kriegen wir die Nachricht, So nach, da hat er sich gerade so ein halbes Jahr bekehrt gehabt. Ingo ist tot. Er ist tot. Der Hammer, oder? Ist beim Segeln, weil er so viel gefastet hat, war er auch so schwach. Ist er gekentert. Im November irgendwie 500 Meter vom Ufer entfernt. Nachts, dumm, keiner hat mehr gehört. Der Freund hat es noch ans Ufer geschafft. Er ist in der Mitte untergegangen. Aber wisst ihr was? Er ist angekommen. Das ist doch das Schöne. Er ist angekommen. Und seine Mutter war natürlich komplett geschockt. Komplett geschockt. Aber nach ein, zwei Jahren hat sie es verstanden und hat gesagt, danke, Herr Jesus. Die war auch gläubig. Also er ist gläubig, ich kenne sie. Danke, Herr Jesus. Den Ingo, den habe ich schon mal sicher zu dir rübergebracht. So drückt sie sich aus. Ist das nicht schön? Der ist schon mal safe. Ja? Jetzt ist die Frage, wann sind wir safe? Der Ingo ist safe, weil er gerettet worden ist und in dieser Errettung gestorben ist. Ja? Oder denkt an die vielen Christen, die um ihres Glaubens willen kaum gläubig zwei Monate später schon im Circus Maximus von wilden Tieren zerrissen. Keine Frage, die sind gerettet. Also du bist gerettet, wenn du dich bekehrst. Und jetzt ist es so, du bleibst gerettet, wenn du den Weg der Heiligung und den Weg durch die Wüste treu und mit Freude gehst und dich nicht verirrst. Aber die letztendliche Rettung, die ist erst dann, wenn wir angekommen sind. Das muss uns klar werden. Es ist einfach Mist. Ich sag's so. Paulus sagt auch manchmal Mist. Also wenn es in der Bibel steht, dass es Mist ist, dann sage ich auch, es ist Mist. Dieses Gelabere von once saved, always saved, ist Mist. Die Bibel sagt uns, und das wird zum Schluss nochmal hier ziemlich knackig werden, und dann sind wir auch fertig. Die Bibel sagt ganz klar, dass ein Christ, der sündigt und den Herrn verlässt, auch in die Hölle kommt. Es ist eine Lüge der Calvinisten oder woher das kommt, keine Ahnung. Es wird jetzt auch überall gepredigt in diesen 99 Predigten, die du vergessen kannst. Once saved, always saved, ist falsch. Und die Bibel sagt es auch ganz klar, dass es falsch ist. Das Schlimmste kommt noch zum Schluss. Ich möchte jetzt nur vorher noch, dass wir zusammen schauen in 1. Petrus, Kapitel 1, 3 bis 5. Da steht es positiv ausgedrückt. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Hoffnung ist etwas, was noch nicht stattfindet. Merkt ihr das? Da geht's schon mal los. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil. Ich habe von diesem Erbteil vorhin gesprochen, als ich ein bisschen mit meinen Worten den Himmel beschreiben wollte. Das ist natürlich, ich habe keine Chance, den zu beschreiben, ist ja klar. Zu einem unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung. Vergesst es, eure Wischiwaschi-Bibeln, da steht was anderes. Im Griechischen, und ich kann euch sagen, dass ich seit 6 Jahren jeden Tag lange Zeit die Bibel auf Griechisch lese. Seit 14 Jahren lese ich sie jeden Tag auf Hebräisch. Und wenn ich euch sage, und das plustere ich mich mal ein bisschen auf, schmeißt diese Bibel, dieses komische Zeug weg, dann sage ich das nicht einfach so. Okay? Ist gut. Ist auch okay. Ich kenne dieses Argument. Ja, nur dieses, all diese Dinge. Okay, nee, dann sage ich nichts. Ich verstehe. Nur, du wirst die Schärfe des Wortes Gottes. Die wirst du nie haben. Und es kommt auf die Schärfe des Wortes Gottes an. Ja, die brauchen wir. Und das steht nämlich in den anderen auch falsch. Gut, nochmal. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. In die Errettung hinein. Da haben wir es. Die Errettung steht, die letztendliche Errettung steht noch aus. Die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Was habe ich vorhin gesagt? Wenn Jesus wiederkommt oder wenn du gestorben sein wirst, dann wird diese Herrlichkeit geoffenbart werden und dann ist die Rettung erst perfekt. Jetzt sollen wir uns fürchten. Ja, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, dass wir nicht einfach Larifari dahinzündigen und alles Mögliche machen. Ja? Lesen wir noch zusammen Römer 13, Vers 11. Ah, noch, stopp, es wird noch deutlicher. Vers 9 habe ich mir noch aufgeschrieben. Und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens. Und was meint ihr, was jetzt kommt? Die Errettung der Seelen. So erlangen wir das. Ja? Römer 13, Vers 11, steht es auch nochmal klar drin. Und Peter und Paul sind ja wohl wirklich die anerkanntesten Apostel, oder? Hat jemand was einzuwenden? Die wirklich Autorität haben, sind Petrus und Paulus. Und beide schreiben dasselbe. Wie kommen solche Larifari-Prediger dazu, was anderes zu sagen? Once saved, always saved. Du kannst sündigen, die Gnade ist immer da. Hört auf, euch zu vergiften, liebe Geschwister. Hört auf, euch zu vergiften mit dem Zeug. Römerbrief. Kapitel 13, Vers 11. Vorher in Kapitel 12 und Vers 13 hat Paulus ganz viel von guten Werken gesprochen, wie wir in der Gemeinde schön zusammenarbeiten, wie wir uns lieben sollen, wie wir uns unterstützen sollen, wie wir dem Herrn dienen können, ganz praktisch, wunderschön. Okay? Das ist Kapitel 12 und 13 des Römerbriefs. Jetzt kommen wir zu diesem schönen Vers. Und dies tut. Ja? Gute Werke. Lieben, vergeben, segnen und. Der Obrigkeit untertan sein, alles, was er gesagt hat. Und dies tut als solche, die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt, heute, hier, ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Versteht ihr, was das heißt? Mit deiner Bekehrung hat deine Errettung angefangen. Aber erst wenn du diesen guten Weg gehst im Glauben und ausharrst bis zum Schluss, dann ist die Errettung da. Und jetzt ist die Errettung näher als vor 5 oder 10 oder 15, 20, 30, 35 Jahren, wo du dich bekehrt hast. Sie ist näher, aber sie ist noch nicht da, die komplette Errettung. Das war das, was ich euch sagen wollte und ich spare mir jetzt tatsächlich angesichts der fortgereckten Stunde noch so was richtig Knallhartes zu predigen. Das spare ich mir. Ich glaube, das langt jetzt auch schon. Die Bibel ist sehr, sehr deutlich. Amen.